Ja, also das Thema für heute Abend, da habe ich natürlich mit gerechnet. Als wir uns überlegt haben, was wird denn wohl an Fragen gestellt, habe ich mir schon gedacht, das wird vermutlich in diese Richtung, werden die häufigsten Fragen gehen. Das war dann auch so. Trotzdem ist es natürlich nicht ganz leicht. Seit 2000 Jahren denken die schlauesten Christen über diese Frage nach und haben keine theoretisch wasserdichte Antwort gefunden. Ich auch nicht, keine Sorge. Trotzdem möchte ich heute Abend mehr tun, als jetzt nur sagen, es ist alles irgendwie schwierig. Dafür hatte ich jetzt doch genug Zeit, mich darauf vorzubereiten. Die Fragen, die wir dazu hatten, gingen in verschiedene Richtungen und hatten auch ein bisschen verschiedenen Charakter. Manche waren ganz persönlich. Jemand hatte geschrieben, warum haben wir Heike verloren? Da scheint ein Mensch gestorben zu sein. Oder jemand anders fragt, warum ist mein Mann so früh gegangen? Natürlich werde ich das heute Abend nicht beantworten können. Und so eine persönliche Frage, dafür ist ein Vortrag natürlich auch nicht die optimale Form. Da müsste man in Ruhe sprechen können, da müsste jemand wirklich mal ausführlich erzählen können, wie das war, was ihn schmerzt, und nicht in einer Eingabemaske oder auf einer Postkarte da so ein halbes Sätzchen schreiben. Das sind die einen. Ich werde trotzdem versuchen, auch denen heute etwas zu sagen, die in die Richtung gefragt haben. Andere haben eher so in Richtung Debatte, eher theoretisch etwas distanzierter gefragt, wie kann denn das sein mit Gott und Leiden? Das geht in die Richtung, ich möchte ein Beispiel nennen, der spätere Apple-Chef Steve Jobs. Seine Eltern waren nicht besonders fromm, aber als er so jugendlich war, haben sie ihn doch öfter zur Kirche geschleppt und gesagt, da soll er mal was mitnehmen. Und dann hat er seinem Pastor eine Fangfrage gestellt. Ich bitte einmal um die nächste Folie. Er hatte dieses Titelbild gesehen. Das war 1968, da gab es den Bürgerkrieg in Nigeria in Biafra. Und es sind sehr viele Kinder, nicht nur Kinder, sehr viele Menschen verhungert, vermutlich auch absichtlich in Kauf genommen von den Bürgerkriegsparteien. Und das war das Titelbild, verhungernde Kinder des Krieges in Biafra. Das hatte er zu Hause gelesen und nahm das jetzt mit und stellte dann seinem Pastor zunächst eine harmlose Fangfrage. Er fragte ihn, wenn ich meine Finger bewege, weiß Gott, welchen Finger ich als ersten bewegen werde? Und der Pastor sagte naiv, natürlich Steve, Gott weiß alles. Und dann dachte der kleine Steve Jobs, jetzt habe ich ihn. Holte dieses Heft raus und sagte, weiß Gott auch, was mit diesen Kindern geschieht? Und der Pastor sagte nochmal, Steve, vielleicht verstehst du das jetzt nicht, aber ja, auch das weiß Gott. Und daraufhin, so wird jedenfalls erzählt, soll der 13-jährige Steve gesagt haben, und damit einem solchen Gott anzubeten, möchte ich nichts zu tun haben. Und ging und kam nie wieder zum christlichen Glauben. Er hat es dann mit Zen-Buddhismus und versucht in den 70er Jahren in den USA, gemischt mit LSD und Hare Krishna und was man da damals dann so machte. Das ist nicht, weil es ihm persönlich so schlecht ging. Er kannte niemanden dort, er kannte diese Kinder nicht. Er war durchschnittlich in den USA groß geworden. Aber das ist diese theoretische Frage. Andere packen es in ein Dilemma und sagen, es kann doch keinen guten und allmächtigen Gott geben. Entweder Gott weiß von den ganzen Leiden und kann nicht helfen, dann ist er vielleicht gut, aber nicht allmächtig. Oder Gott kann zwar helfen, will es aber nicht. Dann wäre er zwar vielleicht allmächtig, aber nicht gut. Das ist so eine Form, wie das oft gefragt wird. Und ich möchte heute Abend versuchen, so ein bisschen beides zu machen. Es wird am Ende persönlicher und vorher kommen aber auch so mehr so Debattendinge. Und das hat jetzt natürlich den Preis, dass die, die vielleicht gerade ganz persönliches Leid erlitten haben, dass die vielleicht bei den eher theoretischen Dingen sagen, ja, das erreicht mich jetzt im Moment überhaupt nicht. Das kann sein. Ich möchte trotzdem so ein bisschen beides versuchen zu bedienen, weil die Fragen, die wir bekommen haben, in beide Richtungen auch gingen. 5 Schritte habe ich mit Ihnen vor. Der erste ist fast banal. Ich möchte ihn mal überschreiben mit der Riss. Wenn wir in die Bibel schauen, dann ist das Erste, was wir über Leiden erfahren, wie gesagt, fast banal. Es wird sehr viel von Leiden erzählt. Es ist überhaupt kein Buch, was dieses Thema nur am Rande behandelt oder gar nicht. Oder sehr viel kommt es vor. In ganz vielen biblischen Büchern Menschen leiden, und zwar sehr ernst. Als Täter und auch als Opfer. Manchmal so, dass man sagen kann, oh, vielleicht sind sie selber schuld. Manchmal aber auch so, dass man sagen muss, sie sind überhaupt nicht selber schuld. Es wird viel und ausführlich davon erzählt. Und 2 Dinge werden niemals gemacht. Es wird niemals beschwichtigt mit, naja, ist doch nicht so schlimm. Und es wird auch niemals gesagt, so ganz reell ist das gar nicht. Man kann das wegmeditieren. Man muss nur die richtige Geisteshaltung haben, sich irgendwo hin meditieren. Und dann sieht man, das sind alles nur Oberflächenphänomene. Dahinter liegt was anderes. Solche Strategien finden wir nie. Menschen leiden schwer und das wird zunächst einmal einfach stehen gelassen. Und es ist kein Zufall, dass seit 2000 Jahren noch keiner ein Theoriemodell gefunden hat, was das alles löst. Denn die Bibel gibt uns keins. Es gibt kein Rechenmodell in der Bibel, was man jetzt diesen hungernden Kindern aufzeigen könnte und sagen, ihr müsst jetzt damit zufrieden sein, denn aus diesem und jenem Grund, und wenn man das berücksichtigt, geht es jetzt nicht anders. So etwas lesen wir nie, sondern es ist ein Riss, es ist ein Bruch. Ganz am Anfang, so erzählt die Bibel, gab es das nicht. Da hat Gott die Welt geschaffen und gesagt, siehe, es war sehr gut. Das heißt, da ist nichts Böses drin. Und ganz am Ende heißt es, wird Gott wieder eine Welt schaffen, in der es kein Leid mehr gibt. Wörtlich heißt es im letzten Buch der Bibel, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod. Das heißt, es ist ein Riss, der dazwischen gekommen ist. Er ist am Anfang nicht gewesen und auch wird am Ende nicht sein. Deswegen glaube ich, dass dieses Polmodell, was man öfter hört, was auch die eine Frau gesagt hat, ja, das ist, man muss ja, dann kann man die Freuden auch richtig haben, wenn man Leiden hat. Ich glaube, dass das im Letzten nicht stimmt. Ich glaube, dass es im Kleinen stimmt. Wenn man mal einen schlechten Kaffee trinkt, freut man sich hinterher umso mehr, wenn man wieder einen besseren trinken kann. Das stimmt natürlich. Aber wird man wirklich sagen können, ab und zu muss es mal eine Hungersnot geben, damit wir dann wieder unser Essen zu schätzen wissen? Das wäre zynisch. Die Bibel erzählt uns nicht ein Polmodell, dass es irgendwie eine wunderbare Harmonie gibt und dazu muss es nun mal auch leider hier und da einen Tiefschlag geben. Sie erzählt von einem Riss und sie erzählt ganz am Anfang, wie dieser Riss in die Welt gekommen ist. Ich bitte einmal um die nächste Folie. Wieder keine hübsch theoretische Antwort, sondern eine Geschichte wird erzählt. Ganz am Anfang hat Gott die Welt geschaffen, wird erzählt, es ist gut, es ist wunderbar, es ist ein Garten. Das Bild stammt hier aus dem Naturkundemuseum in Münster, da gab es ja eine Ausstellung zu Tieren in der Bibel. Und da ist dieser Garten und es ist wunderbar und Gott hat alles reichlich gegeben. An Früchten, an Obst, Adam und Eva sind da, zwei Menschen, die können sich lieb haben, die haben alles, was sie brauchen und haben ein ganz ungebrochenes Verhältnis zu Gott. Alles wunderbar. Und dann wird erzählt, nicht begründet, einfach erzählt, plötzlich kommt da eine Stelle, die merkwürdig ist. Bitte einmal um den Klick. Wenn man sehr genau hinschaut, sieht man nämlich an diesem schönen Garten eine Schlange. Und Gott hatte gesagt, ein Baum, den einen Baum lasst bitte. Da geht ihr nicht dran. Und dann kommt diese Schlange. Und die Schlange sagt, es wird nicht erklärt, wo sie herkommt. Wieso ist sie da? Wird uns nicht erzählt. Sie ist da und sie sagt, hey, warum hat euch Gott gesagt, nicht diese Frucht? Ihr denkt vielleicht, weil er es gut mit euch meint, weil er euch vor irgendetwas beschützen möchte. Ich sage euch, wie es wirklich ist. Er hat euch das verboten, um euch klein zu halten. Er hat euch das verboten, damit ihr kleine Menschen bleibt, die ihm nicht zur Gefahr werden. Esst von dieser Frucht und ihr werdet groß werden. Ihr werdet sein wie Gott. Nietzsche hat sehr viel später dann mal gesagt, wenn es einen Gott gäbe, wie könnte ich ertragen, keiner zu sein? Und da kommt der Riss. Der Kern des Risses, so wie die Bibel es erzählt, ist dieses Misstrauen. Gott meint es nicht gut mit uns, er meint es schlecht. Und in der Folge müssen wir für uns selber sorgen. Und dann werden viele, viele Geschichten erzählt. Bald darauf geschieht der erste Mord und so weiter. Das ist hereingekommen. Wir kriegen keine Begründung. Es ist da. Und jetzt müssen wir damit leben. Gott hat es zugelassen. Er hat es nicht einfach verhindert und gesagt, stopp, Adam und Eva, nette Idee, aber wir spulen mal ein bisschen zurück. Ihr kriegt diese Frucht nicht. Er hat es geschehen lassen. Der nächste Punkt, Gott ist der Riss. Ab diesem Riss erzählt Gottes Geschichte, wie Gott diesen Riss bekämpft. Mit vielen verschiedenen Methoden, mit vielen verschiedenen Wegen und dann einmal ganz zugespitzt, indem er in Jesus Mensch wird. Es ist ja so, dass wir Menschen fast von Natur aus überlegen, gibt es einen Grund der Dinge? Gibt es so etwas wie einen Gott? Gibt es etwas ganz am Anfang? Gibt es etwas, was größer ist als wir? Und wenn man davon ausgeht, dass Gott auch nur ein bisschen Interesse an seinen Geschöpfen hat, dann ist es nicht sehr kühn zu vermuten, dann muss er sich irgendwann auch mal zeigen. Wenn er wirklich Interesse an uns hat, das muss noch nicht mal Liebe sein, wenn es einfach nur Interesse ist, dann kann man eigentlich nicht erwarten, dass er sitzt und sagt, heiteres Religionsraten finde ich ein nettes Spiel. Und ich schaue jetzt mal, was die Menschen sich alles so ausdenken. Ach, das ist doch ganz hübsch da und das ist auch originell. Ja, nett, mal gucken. Ich warte mal nur, was nur so kommt. Sondern es wäre naheliegender zu erwarten, dass er sich zeigt. Dass er sagt, ich mache ein Ende mit diesem Ratespiel und ich zeige mich. Und wir Christen glauben, dass er das getan hat, ganz zugespitzt und ganz einmalig in Jesus selber. Und deswegen versuchen wir, wenn wir Fragen an Gott haben, an Jesus abzulesen, wie man die denn wohl beantworten kann. Und Jesus geht einmal durch die Lande und begegnet einem Menschen, der blind geboren wurde. Dieser Mensch hat diesen Riss also besonders hart mitbekommen. Er konnte von Geburt an nicht sehen. Und da kann man sich denken, was das bedeutet für ein Leben. Damals noch ohne Sozialkasse, ohne Blindenschulen und so weiter. Der ist draußen, der hat kaum eine Chance. Und jetzt fragen die Jünger, die Freunde, die mit Jesus rumziehen, wer hat hier gesündigt? Er oder seine Eltern? In dieser Frage steckt drin, die wissen schon, warum es dem Blinden so schlecht geht. Sie meinen, das schon zu wissen. Sie haben schon ihre feste Theorie. Wenn es ihm so schlecht geht, dann muss es darin liegen, dass er gesündigt hat oder seine Eltern. Ist doch klar. Also, wem es schlecht geht, der muss selber schuld sein. Die eine Frage, die wir hier hatten mit, warum ist Heike von uns gegangen, dann ging es dann weiter, weil sie nicht getauft war? Fragezeichen. Das scheint so in die Richtung zu gehen, dass jemand sich Sorge macht. Ich habe da etwas falsch gemacht und Gott hat mir deswegen mein Kind weggenommen. Nebenbei, Menschen, die nicht religiös sind, kennen diese Figur auch. Das gibt eine ganz säkularisierte Version davon. Wenn jemand krank ist, ist er selber schuld, dann hat er sich entweder falsch ernährt oder seine Work-Life-Balance nicht eingehalten oder zu viel geraucht oder irgendwas anderes gemacht. Das ist die gleiche Denkfigur ohne Gott. Ja, also wer etwas Schlimmes erlebt, ist selber der Schuld. Und Jesus sagt ganz eindeutig, nein, das ist nicht der Grund. Diese Theorie könnt ihr euch abschminken. Im Großen und Ganzen und Allgemeinen ist es zwar richtig, dass die Menschen selber diesen Riss in die Welt geholt haben, aber niemals können wir das individuell verrechnen und sagen, du erlebst das, weil du so und so schuldig bist. Das sagt Jesus eindeutig, nein, das können wir ausschließen. Und er sagt, hier passiert etwas ganz anderes. Nämlich, ihr werdet jetzt erleben, was Gottes Plan mit diesen Menschen ist. Und ich erweitere das ein bisschen, ihr werdet jetzt erleben, was Gottes Reaktion auf den Riss ist. Und Jesus nimmt Erde, legt das diesem Mann auf die Augen, ich bitte um die nächste Folie, und heilt ihn. Er heilt ihn und dieser Mensch kann sehen. Im Letzten sagt Gott Nein zu dem Riss. Und die letzte Antwort auf die Theodizee-Frage ist die, dass Gott das Leid überwinden wird. Das ist die letzte Antwort. Nicht, dass er es erklärt, warum es sein muss. Jesus hat nie so einen Vortrag gehalten und gesagt, warum das jetzt sein muss. Er hat es überwunden, und zwar in all seinen Varianten. In der Schuld der Menschen, die hat er vergeben, in den Krankheiten, die hat er geheilt, und letztlich im Tod, den hat er in seiner Auferstehung überwunden. Letztlich wird das Leid überwunden. Das ist die Antwort. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, denn wenn ich jetzt mit jemandem mit vier Augen im Gespräch säße, würde ich vielleicht ein bisschen anders sprechen. Ich würde vielleicht sagen, man kann schon gucken, ob in diesem Geschehen du nicht etwas Gutes finden kannst. Wir haben ein Büchertisch da, wird nachher noch darauf hingewiesen, da gibt es verschiedene Postkarten. Und eine Postkarte, die Udo Matthee gestaltet hat, da ist ein Mülleimer drauf zu sehen, da steht nur für wertlose Erfahrungen. Und im ersten Moment denkt man vielleicht, oh, da kann ich jede Menge in diesen Mülleimer reintun. Und je länger man drüber nachdenkt, denkt man vielleicht, so viel ist es vielleicht gar nicht, was wirklich wertlos war. Wer kann nicht sagen, dass ihn bestimmte Leidensphasen sein Leben vertieft haben? Dass er Dinge erkannt hat, die er sonst nie erkannt hat, die ihn vielleicht, macht uns Leiden manchmal barmherziger oder menschlicher. Oft erleben es Menschen so, dass Leiden sie Gott näher bringen. Also natürlich kann es so sein, dass aus Leiden Gutes wird. Trotzdem ist das nicht die Antwort, dass Gott sagt, ihr müsst alle leiden, weil da immer was Gutes bei rauskommt. Trotzdem bleibt es ein Riss und Gott bekämpft es und es liegt in seinem Bekämpfen, dass aus dem Schlimmen was Gutes werden kann. Es bleibt aber ein Riss, der überwunden wird. Und dann stellt sich natürlich die ganz große Frage, könnte er das nicht ein bisschen schneller oder ein bisschen effizienter machen? Der Riss ist doch offensichtlich noch da. Und da brauchen wir gar nicht viel aufzuzählen von den Kindern in Biafra. Wir brauchen uns hier nur umzuschauen, so viele Menschen leiden. Kann das denn wirklich muss man nicht sagen, das ist Humbug, das überhaupt zu behaupten, dass er da irgendwie bekämpft. Hätte er das nicht ganz anders machen müssen. Jetzt kommt ein Punkt, der mir selber nicht sympathisch ist. Ich glaube aber, es ist nötig, wenn wir uns diese Frage ehrlich stellen. Denn wie wir sagen, lieber Gott, du hast das nicht so richtig im Griff, du bekämpfst das nicht sinnvoll genug, dann stimmt das nur unter einer Voraussetzung. Die Voraussetzung wäre, dass wir den vollen Überblick haben. Um das sagen zu müssen, müssen wir einen sehr, sehr großen Überblick haben. Jeder, der kleine Kinder hat, hat dreimal am Tag eine Situation, wo sein Kind denkt, Papa oder Mama gehen nicht optimal mit mir um. Also gut, 12-mal die Situation. 3-mal davon haben die Kinder recht. Aber bei den anderen Mal liegt es einfach daran, dass sie nicht genug Überblick haben. Dass sie sagen, er gönnt mir nicht so viel Schokolade, sie gönnen mir nicht so viel Fernsehen, sie muten mir einen Piekser zu beim Kinderarzt und so weiter und so weiter und so weiter. Diese Kinder haben ungefähr die gleiche Biologie wie wir, ungefähr das gleiche Gehirn, die ähnliche DNA, die ähnlich aufgebaute Sinnesorgane. Alles ist fast gleich. Es sind nur ein paar Jahre weniger Lebenserfahrung. Und das reicht schon, dass der weniger Erfahrene den Erfahrenen einfach nicht beurteilen kann. Es geht nicht, das können die Kinder noch nicht. Irgendwann wachsen sie dann so und dann werden die Gespräche wahrscheinlich härter. Die habe ich zu Hause noch nicht. Aber unsere Kinder sind noch klein. Aber der Kleinere kann gegenüber dem Größeren es nicht wirklich messen. Und der Abstand zwischen Gott und uns ist endlos viel größer als der zwischen uns und unseren Kindern. Es gibt einen schrägen Roman, ich werde das am Freitag etwas ausführlicher nochmal vorstellen, noch aus dem 19. Jahrhundert, ein Klassiker des Science-Fiction, da schreibt jemand eine fiktive Welt in 2 Dimensionen. Die Welt hat keine dritte Dimension, also alles ist nur eine Fläche, nur eine große Scheibe. Und alle Lebewesen sind nur Flächen, die auf dieser Scheibe sich bewegen und die sich immer nur aneinander stoßen können. Und dann kommt irgendwann eine Kugel in diese Welt. Und diese Kugel hat eine völlig andere Perspektive. Und die Flächen, die können das gar nicht verstehen. Mindestens so ist der Abstand zwischen Gott und uns. Und die Kugel kann es denen auch gar nicht erklären. Nicht deswegen, weil die Kugel nicht gut erklären kann, sondern weil die Begriffe einfach fehlen. Die fängt dann an mit Raum und die sagen, was ist Raum? Gibt's doch gar nicht, es gibt nur Fläche. Und wir müssen uns das mit Gott noch sehr viel weiter, größer, umfassender vorstellen. Wenn es einen Gott gibt, der wirklich diesen Namen verdient, dann können wir ihn nicht evaluieren. Dann können wir es nicht wissen, ihnen sagen, also das hast du gut gemacht, das hast du halb gut, das kriegen wir nicht raus. Und noch etwas Grundsätzlicheres. Stellen Sie sich mal vor, jemand wollte Schulen beurteilen und Schulbildung beurteilen. Und er sagt am Ende, oder sagen wir so, es ist jemand, der aus irgendeinem Grund nicht wissen kann, was nach der Schule passiert. Der aus irgendeinem Grund nur Informationen hat, bis zum Schulabschluss, keine weiteren. Und dann redet der darüber, was man in der Schule alles ganz anders machen müsste. Würden Sie dem glauben? Man müsste doch sagen, also, schön und gut, aber für ein volles Bild müssten wir doch schauen, was ist hinterher aus denen geworden? Wer hat denn irgendwas geschafft mit dem, was er in der Schule gelernt hat? Und wer nicht? Das müsste man doch mit einbeziehen. Und das heißt für Gott und uns, wir haben ein ganz prinzipielles Problem. Wir können maximal auf diese Erde schauen. Darüber, was nach dem Tod ist, wird ja am Freitag nochmal Thema sein, können wir von uns aus überhaupt gar nichts wissen. Und schon deswegen können wir all die Wege, die hier geschehen, nur sehr vorläufig beurteilen. Das hätte ich auch Steve Jobs gesagt, wenn er mich gefragt hätte. Ja, Gott weiß, was mit diesen Kindern passiert. Aber sogar noch weiter, als du denkst. Er weiß, was mit ihnen in den nächsten 3 Tagen geschehen wird. Er weiß aber auch, was mit ihnen jenseits des Todes geschehen wird. Und dann ist die Perspektive eine andere. Selbst bei ganz großen Katastrophen ist die Perspektive eine andere, wenn wir damit rechnen, es geht danach weiter. Und es nicht innerhalb dieser Lebenszeit, innerhalb dieser Welt die Rechnung aufgehen muss. Ich gebe zu, das ist eine Aussage des Glaubens. Das kann ich nur wirklich nicht andemonstrieren, dass das so ist, dass Gott es wieder den Augenschein im Griff hat und dass er das Leid auf eine gute und am Ende effektive Art bekämpft. Das ist eine Glaubensaussage. Und ein Atheist wird sagen, das ist, kaufe ich dir nicht ab. Das gestehe ich ihm zu. Und auch Christen ringen darum und müssen manchmal durch tiefe Täler gehen und jahrelang darum ringen, dazu zu kommen, zu sagen, in meinem Leben, es war am Ende trotzdem unter Gottes Führung. Ich würde hier aber nicht stehen und das behaupten, wenn ich nicht auch schon mit Menschen, von Menschen genau das gehört hätte, denen es wirklich dreckig ging, wenn ich das nicht auch schon auf der Palliativstation gehört hätte. Dass Menschen, wo die Ärzte nicht mehr helfen konnten, mir sagten, ich bin völlig im Frieden mit Gott. Das ist möglich. Einmal die Gegenprobe. Ist es nicht doch viel einfacher zu sagen, wir versuchen das ganze Ding ohne Gott? Wir machen das einfach mal anders und sagen, es gibt ein paar gute Sachen in der Welt, ein paar schreckliche, ein paar Sachen sind schön, ein paar sind furchtbar. Sieht das nicht so aus, als gäbe es da keine Ordnung, als wäre das einfach nur Chaos. Ist es nicht viel einfacher anzunehmen, Gott ist eine schöne Idee, die sich Menschen ausgedacht haben, aber ohne ist doch das viel einfacher zu erklären. Viele Atheisten versuchen so, ich zitiere als Beispiel mal Richard Dawkins, einen führenden Kopf bei diesen, wie manche jetzt neuere Atheisten nennen, er schreibt Folgendes. In einem Universum von blinden physikalischen Kräften und genetischer Reproduktion werden manche Menschen verletzt. Andere werden glücklich und man kann dafür weder Reim oder Grund finden, noch irgendeine Gerechtigkeit. Das Universum, wie wir es beobachten, hat genau die Merkmale, die wir erwarten würden, wenn da im Grunde kein Design, kein Sinn, kein Böses und nichts anderes Gutes ist. Nichts als blinde, unbarmherzige Gleichgültigkeit. DNA weiß weder etwas, noch sorgt sie, DNA ist einfach. Und wir tanzen zu ihrer Musik. Bitte einmal die nächste Folie. Das ist die DNA, also ein Modell natürlich von ihr, so sieht die nicht wirklich aus. Die genetischen Informationen, die uns bestimmen und antreiben. Auf den ersten Blick könnte man sagen, der hat doch recht, das Chaos ist so groß, wie will man denn da von Gott sprechen? Und trotzdem behaupte ich, dass, wenn man das versucht, atheistisch zu lösen, noch größere oder mindestens genauso große Probleme hat. Denn wir sind uns doch einig, dass manche Dinge wirklich, wirklich schlecht sind und sich nicht nur schlecht anfühlen, oder? Kinder in einem Bürgerkrieg verhungern zu lassen, ist wirklich schlecht. Das ist nicht mein Geschmacksurteil. Wenn es mein Geschmacksurteil wäre, könnte ich es Gott übrigens schon gar nicht vorhalten. Das ist nicht mitteleuropäischer Geschmack. Wir sind uns einig, ist es ein Verbrechen. Aber woher nehmen wir diesen Maßstab, wenn doch die DNA völlig gleichgültig ist? Woran messen wir, dass etwas kaputt ist, wenn wir keine Vorstellung von Heile haben? Woran können wir denn Böse sagen, wenn es Böse und Gut gar nicht gibt, sondern alles nur die Gleichgültigkeit ist? Wo nehmen wir das her, wenn es nur eine DNA gibt, die nichts will, die keinen Plan hat, die keine Absicht hat und zu deren Musik wir tanzen? Das geht nicht schlüssig zusammen. Da müssen die Atheisten sagen, das kommt dann irgendwo her. Da haben die aber letztlich auch ihren Glaubenssprung, den sie machen müssen, um ihr System aufrechtzuerhalten. Sie können es nicht herleiten. Man kann aus der Evolution natürlich herleiten, dass vielleicht, wenn man nett zueinander ist, ist der Stamm, der nett zueinander ist, irgendwie stärker und setzt sich dann durch. Okay. Aber das sagt ja noch nicht, warum es wirklich gut ist, nett zu sein. Stellt euch zwei Arbeitgeber vor. Der eine sagt, also in einem Land ohne Tarifverträge, der eine sagt, ich gebe meinen Leuten 40 Tage Urlaub im Jahr. Ich habe nämlich genau berechnet, dann bringen sie die maximale Leistung in meinem Betrieb. Der andere sagt, ich gebe meinen Leuten 10 Tage Urlaub im Jahr, dann bringen sie die maximale Leistung im Betrieb. Da können wir nicht von gut oder schlecht sprechen. Beide sagen, es ist ein Mittel zum Zweck und beide sind moralisch auf einer Stufe. Und genauso wäre es, wenn diese evolutionären Herleitungen erklären sollen, woher Gut und Böse kommt. Das ist nur Mittel zum Zweck, zur Vermehrung, mehr ist es dann nicht. Und diese Wut von Steve Jobs, die ist dann haltlos. Die hängt dann in der Luft. Das ist dann letztlich eine Täuschung der Evolution, um uns irgendwie die Vermehrung unserer Geninformation zu erleichtern. Das passt da nicht zusammen. Und das kann ja jederzeit sich wieder ändern. Also dann kommt eine andere Umweltbedingung und dann ist auf einmal nicht mehr Nächstenliebe gut im Sinne von hilft uns, sondern muss man wieder härter werden. Wer weiß, beim Klimawandel, vielleicht ist in 40 Jahren Schluss mit der Softpädagogik und wir schlagen wieder zu, um uns durchzusetzen. All das kann in der Evolution passieren und deswegen kann man da eben nicht herleiten, das feste Gefühl, dass etwas ein Verbrechen ist, das feste Gefühl, dass es wirklich kaputt ist, das kriegen wir dadurch nicht hergeleitet. Der nächste Punkt, der Riss in unserem Herzen. Auch der Punkt ist ein bisschen unangenehm. Bitte einmal die nächste Folie. Irgendwo fuhr ich mal und stand dann im Stau und da war da ein Schild an der Autobahn, da hieß es, Sie stehen nicht im Stau, Sie sind der Stau. Das leuchtete mir dann ein. Und das gilt auch für diesen Riss. Wir sind doch nicht nur Opfer des Risses und wir sind auch nicht nur Beobachter des Risses. Wir sind auch die Täter. Wir sind auch die Kollaborateure. In den endlosen, ätzenden Debatten um Christian Wulff und seine Geschichten war eine Sternstunde bei Günther Jauch. Es wurde natürlich wieder über Wulff geschimpft, der alles abgrast, was er kriegt. Und Henning Schärf war dann da, der ehemalige Bremer Bürgermeister, und der sagte, naja, es ist nun mal alles ungerecht mit Belohnung. Sie, Herr Jauch, zum Beispiel, verdienen ein Mehrfaches von der Bundeskanzlerin und finden das auch gerecht. Und Jauch wurde etwas kleinlaut und sagte, ja, vielleicht finde ich das ja gar nicht gerecht. Und genau das ist der Punkt. Wo ist denn der Unterschied? Er nimmt das Geld, was ungerecht ist, was ihm rein legal zusteht, er klaut es nicht, er nimmt es und ändert nichts an dem ungerechten System. Wieso kann der sich über Christian Wulff beschweren? Wieso können wir uns über Christian Wulff beschweren, wenn wir hier die allermeisten wesentlich mehr verdienen als die Menschen, sagen wir, mit ihren vergleichbaren Berufen in Osteuropa? Wir sind nie einfach so billig nur die Opfer des Risses. Wir sind auch die Täter. Wir sind der Stau. Und wenn wir uns sagen, Gott muss jetzt wirklich mal effizient durchgreifen, er muss die Täter alle mal richtig platt machen, endlich die Schweine aber zur Rechenschaft ziehen. So reden wir hier normalerweise nicht in der Kirche, keine Sorge. Dann macht euch nichts vor. Wir kriegen das auch ab. Das wird nicht nur Adolf Hitler abbekommen. Das kriegen wir auch ab. Shane Claiborne, ein amerikanischer Christ, der so eine Kommunität gegründet hat, mit einem sehr einfachen Lebensstil, so ein bisschen klösterliche Tradition wieder aufnimmt, hat es mal so formuliert. As we ask God, why don't you do something about the masses of our population that are living in poverty? And we felt God say, I did something. I made you. Also sinngemäß, als wir Gott gefragt haben, warum tust du nichts dagegen, dass so viele Menschen in Armut leben? Hatten wir dann, Gott antwortet uns. Und er antwortet uns, ich habe etwas dagegen unternommen. Ich habe dich geschaffen. Jesus will, dass wir von Mittätern zu Mitbekämpfern des Risses werden. Dass wir die Apostel, seine Apostel werden, die das Leid bekämpfen in all seinen Formen. Und es könnte sein, dass das ein Grund ist, warum es keine theoretische Antwort gibt. Denn theoretische Antworten sind in der Regel Begründungen, sind Rechtfertigungen. Wenn ich sage, etwas muss sein, weil so und so, dann akzeptiere ich es am Ende. Also, warum gibt es Beschränkungen auf 100 Kilometer auf Landstraßen? Mein Papa hat mir mal erzählt, in 70er Jahren gab es das noch nicht. So, und freie Fahrt für freie Bürger, was soll das, dass sie mich da einschränken? Das ist meine Frage. Dann kommt ein kluger Mensch und erklärt mir das. Die Antwort ist, klar, Sicherheit und so weiter. In 70er Jahren gab es auch viel mehr Verkehrstote, obwohl es viel weniger Verkehr gab und so weiter. Und du durchschaust das manchmal nicht und weißt nicht, wie steil die Kurve ist und so weiter und so weiter. Am Ende, okay, sehe ich ein, es gibt eine Rechtfertigung für diese Regel. Deswegen akzeptiere ich sie. Fast immer. Und wenn wir Gott fragen, gib uns einen Grund für das Leiden, dann ist bei vielen Antworten, bei vielen denkbaren Antworten das Risiko, dann gibt es auch eine Rechtfertigung für das Leiden. Und dann akzeptieren wir das. Und Gott sagt genau, ihr sollt es nicht akzeptieren, weil ich es nicht akzeptiere. Deswegen kriegt ihr keinen Grund, der eine Rechtfertigung ist. Ihr sollt es niemals akzeptieren. Solange ihr auf dieser Erde seid, sollt ihr dagegen ankämpfen, so wie ich es tue. Deswegen gibt es keinen Grund in diesem klassischen Sinn. In dem Interview sagte eine Frau vorhin, ja, Menschen haben sich Gott vielleicht ausgedacht und das ist auch irgendwie schön, dann kann man die Verantwortung abgeben. Und genau so hat Gott sich das nicht gedacht. Er hat sich nicht gedacht, okay, ich bekämpfe das Leid, ihr lehnt euch zurück und fragt ab und zu, oder okay, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen klagen, wenn ihr es selber abbekommt. Sondern er hat gesagt, ich bekämpfe das Leid mit euch. Und beziehe euch da ein. Das ist natürlich auch etwas, was jetzt auf dieser Debattenebene liegt, auf der theoretischen Ebene liegt, was natürlich keinem Menschen jetzt in der Situation antworten würde, wo er gerade sein Kind verloren hat. Da ist das nicht der Moment dafür. Aber aufs Ganze gesehen glaube ich doch, dass es stimmt. Und ein fünfter und letzter Schritt. Der Riss in Gott. Mit diesem Schritt möchte ich keine theoretische Antwort geben, aber versuchen zu beschreiben, warum ich glaube, dass man Gott vertrauen kann, auch wenn man leidet. Und warum ich es persönlich tue und auch in den Momenten getan habe, wo es mir nicht so gut ging wie jetzt. Der Riss in Gott. Ich habe eben kurz von Jesus erzählt, wir haben eine Geschichte kurz gehört, wie er heilt und alles ist wunderbar. Er zieht durch die Lande, ihm laufen die Massen zu und jubeln und er heilt viele Menschen, er predigt und alles ist toll. Für eine Zeit. Und irgendwann schlägt das um. Menschen sind nicht mehr von ihm begeistert, Menschen klagen ihn an. Menschen verhaften ihn, Menschen misshandeln ihn und am Ende bringen sie ihn ans Kreuz. Ich bitte einmal um die nächste Folie. Und als er am Kreuz hängt, erlebt er das, was Menschen erleben, wenn sie sterben. Er ist ausgeliefert. Manchmal erleben das Menschen auch, wenn sie nicht sterben, wenn sie einfach nur schwer krank sind oder wenn ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Er ist ausgeliefert, er ist allein. Seine Freunde haben ihn verlassen oder verraten, jedenfalls zum großen Teil. Und die Kräfte schwinden und er kann nicht mehr. Und da stellt plötzlich Jesus die Warum-Frage. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist eine ziemliche Überraschung, denn vorher hat er das selber noch erklärt, warum das so kommen muss. Der Ablauf ist für ihn keine Überraschung. Er hat das vorher erklärt. Ich gebe mein Leben als Lösegeld für die vielen, weil die vielen eben auch Mittäter sind und deswegen Gottes Nein gegen den Riss, die Mittäter auch alle abkriegen müssten, sagt Jesus, ich nehme ihnen das ab. Ich nehme das Nein auf mich. Und jetzt kriegt er es ab. Und jetzt zittert er und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er macht all das mit, was Leiden ausmacht. Die Verlassenheit, die Schmerzen und sogar das Gefühl, Gott ist weg. Und das, behaupte ich, ist eine Revolution im Reden und Denken von Gott. Gott ist jetzt nicht mehr der, der daneben steht und erklärt oder auch nicht erklärt oder richtet oder so. Gott ist mittendrin. Er ist der, der den Riss selber abbekommt. Albert Camus, der Philosoph und Schriftsteller, der kein Christ war, hat dazu Folgendes geschrieben. Es hat ihn schwer beeindruckt. Er schreibt, auch der Gottmensch, also Jesus, leidet geduldig. Man kann das Böse und den Tod nicht mehr völlig ihm in die Schuhe schieben. Leidet und stirbt er doch selber. Die Nacht auf Golgatha ist deswegen und nur deswegen so wichtig in der Geschichte der Menschheit, weil in ihrem Dunkel die Gottheit angeblich ihr angestammtes Vorrecht ablegte und bis ans Ende, ja bis zur völligen Verzweiflung, die Todesqual durchlebte. So erklärt sich das Lama Sabachthani, das ist auf Aramäisch das Warum hast du mich verlassen, und der furchtbare Zweifel des Christus in seinem Todeskampf. Warum leiden? Gott gibt auch da keine theoretische Antwort. Aber er entlastet sich eben nicht durch eine theoretische Antwort, sondern er belastet sich selber mit dem Leiden. Ich habe das mal, dieses Bild einer Frau gezeigt, die ganz, ganz viele Probleme hatte und wollte dann zu einer Predigt dazu ansetzen und dann winkte sie ab und sagte, das Bild habe ich sofort verstanden. Dieses Ausgeliefertsein, das ist genau das, was ich erlebe. Und jetzt können wir wissen, dass Gott darin ist. Wir können jetzt ausschließen, dass Gott das Böse mit uns meint. Und wir können auch ausschließen, dass er auch nur gleichgültig ist. Er geht da rein, in diese Situation. Er setzt sich dem völlig aus, dem, was wir und andere erleiden müssen. Wir können jetzt wissen, da ist er. Gott ist nicht einfach nur in den Siegen. Nicht nur da, wo eine Heilung geschieht. Nicht nur da, wo Segen geschieht. Nicht nur da, wo eine Familie wächst oder eine Gemeinde wächst oder alles wunderbar ist. Sondern er ist ganz genauso da, wo Schmerz ist. Wo Scheitern ist, wo es nicht mehr heil wird, wo es kaputt ist und kaputt bleibt. Wenn Sie genau auf das Bild schauen, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass der Christus, wie er da dargestellt ist, so merkwürdige Hautpusteln hat. Der Hintergrund ist folgender. Das ist kein historischer Hintergrund. Also hier gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass Jesus eine Hautkrankheit hatte. Der Künstler, der dieses Bild gestaltet hat, den Isenheimer Altar, hat das gestaltet für eine Art Hospiz, eine Art Klinik, wo Menschen mit einer Hautkrankheit behandelt wurden. Und seine Idee war, ich sage aus, dass diese Patienten jetzt sehen dürfen, Christus erleidet das, hat das erlitten, was ich erleide. Und so kann ich wissen, er ist jetzt da, er ist jetzt bei mir. Das ist die Idee des Künstlers, deswegen diese Hautpuzzle. Und das dürfen wir auch machen. Wir dürfen das, was uns bedrückt, da eintragen. Es ist kein Eintragen, es ist kein willkürliches Eintragen. Wir können wissen, Christus trägt das und er ist mit dabei. Ich war einmal im Leben richtig schwer krank. Hatte ich einen Tumor, der sich dann Gott sei Dank als gutartig herausstellte, im Kopf, der schon am Gehirn lag. Und da musste eine richtig schwere Operation her, musste in der Uniklinik gemacht werden, weil es der normale Behandlerarzt sich da nicht rantraute. Und das hätte sehr schief gehen können. Das hätte schwerwiegende Folgen haben können. Und dann ist mir Folgendes passiert. Das klingt fast unglaubwürdig, aber es war wirklich so. In der Nacht vor der Operation kam erst noch der ein oder andere Besuch. Dann habe ich mich da von meiner Frau verabschiedet. Die ging dann nach Hause und dann war ich da, noch versucht zu beten und habe dann versucht, um mich zu beruhigen, eine CD zu hören. Und von einer christlichen Musikerin, Judy Bailey heißt sie, gibt es ein Lied, das heißt Extra Eyes. Und der Text geht ungefähr so: Gott, es geht mir jetzt schlecht und wenn du mich wirklich liebst, wenn du wirklich da bist, wenn du wirklich mitträgst, dann gib mir jetzt extra Augen, um das zu sehen. Ich sehe es nicht mehr, ich kann es nicht wahrnehmen. Gib mir besondere Augen, die das wahrnehmen können. Schenk mir die irgendwie. Und ich hörte dieses Lied und hatte keine sehr moderne Technik, sondern so einen altmodischen CD-Player noch mit so einem zu kurzen Kabel vom Kopfhörer und auch noch Netzkabel, und so dass ich das nicht entspannt im Bett liegen, sondern ich musste mich etwas schräg hinlegen, um das zu hören. Und ich schloss meine Augen, als ich dieses Lied hörte. Und als ich meine Augen wieder aufmachte, fiel mir auf, und tatsächlich zum ersten Mal in diesen Tagen, ich hatte genau mit diesem komischen Winkel den Blick auf das Kruzifix an der Wand in diesem Krankenzimmer. Mich auch gewundert, ist ja eigentlich Uniklinik, ist ja keine kirchliche Klinik, aber in Münster hängt da trotzdem ein Kruzifix. Und da hatte ich meine extra Augen. Es waren nur meine ganz normalen Augen, aber ich hatte diesen extra Blick, denn ich sah, dort hängt das Bild von Jesus. Und in dem Moment wurde mir noch einmal klar, er ist jetzt hier. Und er wird dabei sein. Es wird in den nächsten Stunden und Tagen keine einzige Minute sein, wo er nicht dabei ist. Und zwar egal, wie es ausgeht. Gut, ich habe es im Nachhinein leicht reden, weil die Operation gelang und es ist keine Folgeschäden und so weiter. Aber egal, wie es ausgeht, das hätte in jedem Fall gegolten. Wenn Schäden gekommen wären und auch noch, wenn es ganz daneben gegangen wäre und ich da das nicht überlebt hätte. Auch das hätte nichts daran geändert. Er ist da und er bleibt da. Egal, was passiert. Und wenn es der letzte Weg ist. Das Leiden, der Tod, die Schuld, all diese wirklich fiesen Dinge sollten wir, wenn wir auf den Gott der Bibel hören, ganz ernst nehmen. Nicht kleinreden, nicht billig machen. Ganz ernst nehmen. Es ist ein echter Riss, ein echter Bruch, wo es überhaupt keinen Grund gibt, es irgendwie wegzuschieben, weil Gott selber es ganz ernst nimmt. Und Gott bekämpft diesen Riss, vor allen Dingen zugespitzt im Weg Jesu, da sehen wir das, er bekämpft das mit allen Mitteln, am Ende sogar den Tod in seiner Auferstehung. Und ohne Gott wäre es sehr, sehr schwer, das als Riss, als echten Bruch überhaupt auszusagen. Ohne Gott, mit dieser atheistischen Position, kommen wir eigentlich nicht dahin, das als wirklichen Bruch sehen zu können. Dann können wir es nur als Täuschung, als Trick der Evolution für andere Zwecke auffassen. Und Gott will uns ändern im Blick auf diesen Riss. Er will uns von Mittätern zu Mitbekämpfern machen. Und vor allem, er hat diesen Riss selber getragen, sich selber da mitten hineingestellt. Wir hören gleich ein Lied und werden den Text auch dabei einblenden. das läuft darauf hinaus, das heißt, Jesus will meet you there. Und es meint gerade das Leiden. Es werden verschiedene Dinge in der Strophe aufgeführt. Wenn der Arzt nicht mehr weiter weiß, wenn du ins Gefängnis kommst, wenn der Anruf kommt, der tragische Nachrichten mit sich bringt. Der Musiker, der dieses Lied geschrieben hat, hat seine Tochter verloren. Und dann sagt er aber in dem Refrain, dort, an diesem Ort, wird Jesus dich treffen, denn er ist da schon gewesen. An diesem Ort, wenn der Boden wankt und nachgibt, wenn die Theorien nichts mehr nützen, selbst die richtigen, unser Herz nicht mehr erreichen. An diesem Ort, da ist Jesus schon gewesen. Und er verspricht uns, dass er mit uns an diesem Ort ist, wenn immer wir das zulassen. Wenn immer wir sagen, bleib an meiner Seite, ich möchte dir vertrauen, dann ist er da. Und dann wird er an diesem Ort mit uns sein, egal wie dunkel es da aussieht. Und wenn es der letzte Weg auf dieser Erde ist, das ändert daran nichts. Jesus will meet you there. Er wird dich dort treffen. Danke fürs Zuhören.